Herzlich willkommen zum Kulturkurier, dem Kulturpodcast im Bürgerportal. Corona verhindert, dass Sie zur Kultur kommen. Daher liefern wir Ihnen Bergisch Gladbachs Kultur frei Haus.
Liebe Freunde, liebe Mitmenschen, ich bin Gerd Pohl und ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Kulturkurier vom Bürgerportal Bergisch Gladbach. Ich habe Ihnen eine Lesung mitgebracht, einen kleinen literarischen Leckerbissen, und zwar eine Erzählung von Edgar Allan Poe. Als ich 12 Jahre alt war, kaufte ich mir von meinem ersten selbstgesparten Geld mein erstes eigenes Buch. Ich besitze es bis heute. Hier ist es. Ein kleiner, dünner Band aus dem Inselverlag aus dem Jahr 1936 mit drei Erzählungen von Edgar Allan Poe. 22 Mark hat dieses Büchlein damals gekostet, für einen 12-Jährigen ein wahnsinniges Geld, aber es war die beste Investition meines ganzen Lebens. Denn seit diesem Tag und bis heute bin ich ein großer Bewunderer von Edgar Allan Poe und Poe ist und bleibt mein Lieblingsschriftsteller. Edgar Allan Poe wurde am 19. Januar 1809 geboren. Er starb bereits am 7. Oktober 1849. Er wurde also nur 41 Jahre alt. Aber in diesem kurzen Leben hat er ein unglaubliches literarisches Oeuvre geschaffen. Sein Werk umfasst Abenteuergeschichten, Detektivgeschichten und Satiren. Vor allem aber wurde er bekannt als Meister des Makabren. Aber seine Geschichten einfach als Horror-Stories zu bezeichnen, das würde zu kurz greifen. Denn in Wirklichkeit sind seine Erzählungen meisterhafte Psychogramme und Soziogramme. Er kommt in seinen Gruselgeschichten ohne Dämonen aus, ohne Vampire, Werwölfe, Geister und Gespenster. Er richtet seinen Blick stattdessen auf uns, auf den Menschen und unsere seelischen Abgründe. Und wenn wir uns bei Edgar Allan Poes Geschichten schaudern und uns die Gänsehaut den Rücken runterläuft, dann deswegen, weil uns Edgar Allan Poe einen Spiegel vorhält und wir uns in den Protagonisten seiner Geschichten wiedererkennen. Wir haben jetzt Frühjahr 2020, die Zeit der großen Corona-Pandemie. Die Menschen gehen auf Abstand voneinander, weil sie hoffen, auf diese Weise das Virus an der weiteren Ausbreitung hindern zu können. Aber es gibt auch Menschen, die nach wie vor zusammenkommen, große Feste feiern, Partys und glauben, dem Virus auf diese Weise trotzen zu können. So ähnlich wie Fürst Prospero in unserer heutigen Geschichte. In Edgar Allan Poes Die Maske des Roten Todes. Der Rote Tod hatte schon lange das Land verheert. Noch nie zuvor war eine Pest so voll von Tod, so schaudervoll gewesen. Blut war ihr Avatar und ihr Siegel die rote Farbe und das Grauen des Blutes. Erst traten heftige Schmerzen auf und plötzlicher Schwindel, dann starke Blutungen aus den Poren und dann kam die Auflösung. Die scharlachroten Flecken am Körper und besonders im Gesicht des Opfers waren die Pestacht, die es von der Teilnahme und dem Beistand seiner Mitmenschen ausschloss. Und der ganze Anfall, das Fortschreiten und das Ende der Krankheit waren das Werk einer halben Stunde. Aber Fürst Prospero war glücklich, unerschrocken und klug. Als seine Provinzen zur Hälfte entvölkert waren, entbot er 1000 gesunde und fröhliche Freunde aus der Schar der Ritter und Damen seines Hofes zu sich und er zog sich mit ihnen in die tiefe Abgeschiedenheit einer seiner befestigten Abteien zurück. Es war ein ausgedehntes und prächtiges Bauwerk, das des Fürsten launenhafter, aber erlauchter Geschmack selbst geschaffen hatte. Eine starke, hohe Mauer umschloss es. Diese Mauer hatte Tore aus Eisen. Als die Höflinge ihren Einzug gehalten hatten, schleppten sie Schmelztiegel und schwere Hämmer herbei und schweißten die Riegel zusammen. Sie waren entschlossen, keinen Eingang und Ausgang offen zu lassen. Weder der Raserei von innen noch dem Andrang von außen. Die Abtei war reichlich mit Vorräten versehen. Mit solchen Vorsichtsmaßregeln konnten die Höflinge der Seuche trotzen. Mittlerweile war es Torheit, sich zu grämen oder zu grübeln. Der Fürst hatte für alles Vorsorge getragen, was zum Vergnügen beitragen konnte. Da gab es Possenreißer und Stehgreifdichter, Balletttänzer und Musikanten, da gab es Schönheit und Wein. Das alles und Sicherheit gab es drinnen. Draußen war der rote Tod. Es war gegen Ende des 5. oder 6. Monats seiner freiwilligen Gefangenschaft, als die Pest draußen rasender denn je wütete. Da gab Fürst Prospero seinen 1000 Freunden einen Maskenball von unerhörter Pracht. Es war ein üppiges Schauspiel, das dieser Maskenball bot. Doch zuerst will ich von den Räumen berichten, in denen er abgehalten wurde. 7 Säle waren es, eine kaiserliche Flucht. In vielen Schlössern gewährt eine solche Zimmerflucht einen langen, freien Durchblick. Die Schiebetüren gleiten zu beiden Seiten fast bis an die Wände zurück, sodass der Blick durch die ganze Weite des Raumes kaum behindert wird. Hier aber war es ganz anders, wie es sich bei des Herzogs Vorliebe für alles Bizarre nicht anders erwarten ließ. Die Räume waren so unregelmäßig angeordnet, dass der Blick kaum mehr als einen auf einmal umfasste. Alle 20 Meter kam eine scharfe Biegung und nach jeder Biegung eine neue Wirkung. Rechts und links, in der Mitte jeder Wand, blickte ein hohes, schmales, gotisches Fenster auf einen geschlossenen Korridor hinaus, der den Windungen der Zimmerflucht folgte. Diese Fenster waren von buntem Glas, von verschiedener Farbe, entsprechend der vorherrschenden Tönung in der Ausschmückung des Zimmers, in das sie hineinblickten. Das im äußersten Osten zum Beispiel war ganz in Blau gehalten und tiefblau waren seine Fenster. Die Ausschmückung und die Wandbekleidung des zweiten Zimmers waren purpurfarben und hier waren die Glasscheiben purpurn. Das dritte war ganz und gar grün und ebenso waren die Fenster. Das vierte war orangefarbig ausgestattet und erleuchtet, das fünfte weiß, das sechste violett. Der 7. Raum war dicht mit schwarzem Samt ausgeschlagen, der die ganze Decke und die Wände verhüllte und der in schweren Falten auf einen Teppich vom gleichen Stoff und Farbton herabfiel. In diesem Zimmer allein stimmte die Farbe der Fenster nicht mit der übrigen Ausstattung überein. Hier waren die Glasscheiben scharlachfarben, tiefrot wie Blut. Nun gab es in allen 7 Zimmern unter der Fülle des goldenen Zierrates, der verstreut umherlag oder von der Decke herabhing, weder Lampe noch Kandelaber. Keinerlei Licht entströmte innerhalb der Zimmerflucht einer Lampe oder einer Kerze. Aber in den Gängen, die nebenher liefen, stand jedem Fenster gegenüber ein schwerer Dreifuß, darauf ein Kohlenfeuerbecken, das seinen Schein durch die bunten Fenster warf und so den Raum strahlend erleuchtete. Auf diese Weise entstand eine Fülle farbenprächtiger und fantastischer Bilder. Aber in dem westlichen der sieben Zimmer war die Wirkung des Feuerscheins, der durch die blutroten Glasscheiben auf die dunklen Wandverkleidungen fiel, über alle Maßen schauerlich und verlieh den Gesichtern der Eintretenden ein so wildes Aussehen, dass nur wenige Gäste kühn genug waren, diesen Bereich überhaupt zu betreten. In diesem Zimmer stand an der westlichen Wand eine riesige Uhr aus Ebenholz. Ihr Pendel schwang mit dumpfem, schwerem, eintönigem Klang hin und her, und wenn der Minutenzeiger seinen Kreislauf um das Zifferblatt beendet hatte und die Stunde schlug, entrang sich den ehernen Lungen der Uhr ein Ton. Klar, laut, tief und überaus musikalisch, aber von so eigentümlichem Klang und Nachdruck, dass die Musiker des Orchesters jedes Mal, wenn eine Stunde abgelaufen war, ihr Spiel einen Augenblick lang unterbrechen mussten, um dem Ton zu lauschen. Infolgedessen hielten auch die Tänzer notgedrungen in ihrer Bewegung inne, und einen Augenblick lang wurde die ganze lustige Gesellschaft von einem Unbehagen erfasst. Und während das Glockenspiel der Uhr noch erklang, konnte man die Leichtfertigsten erbleichen sehen. Und die Älteren und Gesetzteren strichen sich mit der Hand über die Stirn, wie in wirrem Traum oder Nachdenken. Aber wenn der Widerhall ganz verklungen war, lief ein sorgloses Lachen durch die ganze Gesellschaft. Die Musiker blickten einander an, und es war, als lächelten sie über ihre eigene Erregung und Torheit, und flüsternd gelobte einer dem anderen, dass der nächste Schlag der Uhr keine ähnliche Gemütsbewegung in ihnen hervorrufen würde. Und dann, nach Ablauf von 60 Minuten, 3600 Sekunden der flüchtigen Zeit, schlug die Uhr wieder. Und dasselbe Unbehagen, das innere Erbeben und Nachdenken wie zuvor, war wieder da. Aber trotz alledem war es ein heiteres und prächtiges Fest. Der Geschmack des Herzogs war eigenartig. Er hatte ein feines Auge für Farben und Wirkungen. Äußere Rücksichten auf die Mode verachtete er. Seine Pläne waren kühn und feurig, und seine Ideen blühten in barbarischem Glanz. Manche würden ihn für verrückt gehalten haben. Seine Anhänger fühlten, dass er es nicht war. Man musste ihn hören und sehen, man musste ihm nahe sein, um zu erkennen, dass er nicht verrückt war. Er hatte aus Anlass dieses großen Festes die Ausschmückung der sieben Räume zum großen Teil selbst geleitet, und sein eigener, wegweisender Geschmack hatte den Masken ihre Note verliehen. Glaubt mir, sie waren grotesk. Viel Glanz und Glitzern und Blendwerk aller Art. Da waren Fantasiegestalten, deren Ärmel und Beinlinge vom übrigen Kostüm abwichen. Da gab es Wahnsinnsausgeburten, wie irre sie ersinnen. Viel Schönheit war da, viel Üppigkeit, viel Bizarres, auch Erschreckendes und manches, was Abscheu erregen konnte. Es stolzierten, Wirklichkeit geworden, eine Menge Träume durch die sieben Säle. Und diese Träume bewegten sich hin und her, nahmen die Färbung der Räume an und ließen die wilde Musik des Orchesters wie ein Echo ihrer Schritte erscheinen. Und wieder schlägt die Ebenholzuhr, die in der Samthalle steht. Dann ist eine Weile alles still und alles schweigt, bis auf die Stimme der Uhr. Die Träume bleiben wie zu Eis erstarrt stehen. Aber der Widerhall der Glockentöne erstirbt. Sie haben nur einen Augenblick gewährt. Und ein leichtes, halb unterdrücktes Gelächter flutet hinter ihnen her, indem sie verklingen. Und wieder schwillt jetzt die Musik an. Die Träume gewinnen Leben und winden sich fröhlicher denn je hin und her und leihen ihre Farbe von den bunten Fenstern, durch die der Schein von den Flammenbecken strömt. Aber in das westlichste der sieben Zimmer wagt sich jetzt keine der Masken mehr, denn die Nacht schwindet dahin, und röter ist das Licht, das von den blutfarbenen Glasscheiben strömt, und die Schwärze des düsteren Faltenwurfs erregt Entsetzen. Und wenn doch jemand seinen Fuß auf den schwarzen Teppich setzt, kommt aus der nahen Ebenholzuhr ein dumpfer Klang. Feierlicher und nachdrücklicher, als sie die Ohren derer erreicht, die sich der Fröhlichkeit der entfernteren Gemächer hingeben. Aber in diesen anderen Räumen drängte sich eine dichte Menge, und wie im Fieber schlug dort das Herz des Lebens. Und das Fest ging wirbelnd weiter, bis schließlich die Uhr Mitternacht zu schlagen begann. Da schwieg die Musik. Ich sagte es schon. Die Tänzer hielten in ihrer Bewegung und inne und alles geriet in unbehagliches Stocken, wie zuvor. Aber diesmal hatte das Glockenwerk der Uhr 12 Schläge zu läuten. Und dadurch vielleicht geschah es, dass mit dem Mehr an Zeit auch ein Mehr an Gedanken sich in die Grübeleien der Nachdenklicheren der Festteilnehmer schlich. Und dadurch vielleicht geschah es auch, dass, bevor der letzte Widerhall des letzten Glockenschlages verklungen war, mehrere in der Menge Muße gefunden hatten, sich der Gegenwart einer maskierten Gestalt bewusst zu werden, die vorher die Aufmerksamkeit keines einzigen von ihnen erregt hatte. Und als sich das Gerücht von diesem Neuankömmling flüsternd herumgesprochen hatte, erhob sich schließlich in der ganzen Gesellschaft ein Raunen und Murmeln, das zuerst Missbilligung und Überraschung und endlich Schrecken, Entsetzen und Abscheu verriet. Es lässt sich denken, dass in einer Versammlung so fantastischer Gestalten, wie ich sie gerade geschildert habe, eine derartige Bewegung von keiner gewöhnlichen Erscheinung hervorgerufen werden konnte. In Wahrheit war die Maskenfreiheit dieser Nacht fast unbegrenzt. Aber die fragliche Gestalt hatte selbst Herodes in den Schatten gestellt und sogar die Grenzen von des Fürsten dehnbarem Schicklichkeitsbegriff überschritten. Es gibt Seiten in den Herzen der Unerschrockensten, die nicht berührt werden können, ohne dass sie erklingen. Und selbst für die Verlorensten, die mit dem Leben und Tod gleichermaßen Spott treiben, gibt es Dinge, über die nicht gelästert werden darf. Die ganze Gesellschaft schien jetzt wirklich zutiefst zu fühlen, dass sich im Kostüm und im Benehmen des Fremdlings weder Witz noch Schicklichkeit ausdrückte. Die Gestalt war groß und hager und von Kopf bis Fuß in Grablinnen gehüllt. Die Maske, die das Gesicht verbarg, ähnelte so sehr dem Aussehen eines erstarrten Leichnams, dass es der genauesten Prüfung hätte schwerfallen müssen, den Betrug aufzudecken. Und doch hätten die tollen Zecher das alles ertragen, ja sogar gebilligt. Aber der Vermummte war so weit gegangen, die äußeren Merkmale des roten Todes anzunehmen. Seine Gewandung war besudelt mit Blut und seine breite Stirn und alle Züge seines Gesichtes waren mit grauenhaftem Scharlachrot bespritzt. Als Fürst Prosperus' Blicke auf dieses gespensterhafte Bild fielen, das mit langsamer und feierlicher Bewegung, wie um seine Rolle vollkommen durchzuführen, zwischen den Tanzenden hin und her stolzierte, da sah man ihn im ersten Augenblick in einem heftigen Schauder von Schreck und Abscheu zusammenzucken, aber im nächsten wurde seine Stirn rot vor Zorn. »Wer wagt es?« fragte er mit heiserer Stimme die Höflinge, die neben ihm standen. »Wer wagt es, uns mit dieser gotteslästerlichen Nachäffung zu beleidigen? Ergreift ihn!« »Reißt ihm die Maske ab, damit wir sehen, wen wir bei Sonnenaufgang an den Turmzinnen aufhängen können.« Im östlichen, im blauen Zimmer stand Fürst Prospero, als er diese Worte sprach. Sie klangen laut und klar durch die sieben Räume, denn der Fürst war ein kühner und starker Mann und die Musik war auf einen Wink seiner Hand verstummt. Im blauen Zimmer also stand der Fürst mit einer Gruppe bleicher Höflinge neben sich. Zuerst, als er sprach, entstand in dieser Gruppe eine schwache, vorwärts drängende Bewegung in Richtung des Eindringlings, der auch gerade in der Nähe war und nun mit gemessenen und stolzen Schritten sich dem Sprecher näherte. Aber aus einem gewissen, unnennbaren Grauen heraus, das die tolle Anmaßung des Vermummten der ganzen Gesellschaft eingeflößt hatte, fand sich keiner, der einen Finger gerührt hätte, um ihn zu ergreifen, so dass er ungehindert in einer Entfernung von 2 Schritten an der Person des Fürsten vorüberging. Und während die Menge der Versammelten wie aus einem gemeinsamen Trieb von der Mitte der Räume an die Wände zurückwich, schritt er unaufhaltsam, aber mit den gleichen feierlichen und gemessenen Schritten, die ihn von Anfang an gekennzeichnet hatten, weiter durch das blaue Zimmer ins Purpurne, durch das Purpurne ins Grüne, durch das Grüne ins Orangefarbene, hindurch ins Weiße und darüber hinaus ins Violette, ehe eine entscheidende Bewegung gemacht worden wäre, um ihn festzuhalten. Dann aber stürzte Fürst Prospero, rasend vor Wut und vor Scham über seine eigene Anwandlung von Feigheit, eilig durch die 6 Zimmer, doch keiner folgte ihm, da tödliches Entsetzen sie alle gepackt hatte. Hoch schwang er einen gezückten Dolch und war schon in rasendem Ungestüm bis auf 3 oder 4 Schritte an die zurückweichende Gestalt herangekommen, als diese, am Ende des Gesamtgemachs angelangt, sich plötzlich umdrehte und ihrem Verfolger entgegentrat. Ein gellender Schrei. Der Dolch fiel aufblitzend auf den schwarzen Teppich, auf dem im nächsten Augenblick Fürst Prospero tot zusammenbrach. Da, endlich, übermannte einen Teil der Festgenossen der wilde Mut der Verzweiflung. Gemeinschaftlich drangen sie in das schwarze Zimmer vor und packten den Vermummten, dessen hohe Gestalt aufrecht und bewegungslos im Schatten der Ebenholzuhr stand. Und sie brüllten auf in unaussprechlichem Grauen, als sie fanden, dass in den Grabtüchern und unter der leichenähnlichen Maske, die sie mit so heftigem Ungestüm packten, keine greifbare Form steckte. Kein Körper. Nichts. Und nun erkannten sie die Gegenwart des roten Todes. Er war gekommen wie ein Dieb in der Nacht. Und einer nach dem anderen brachen die tollen Zecher in den blutbenetzten Hallen ihres Prunkfestes nieder. Und jeder verstarb in der verzweifelten Gebärde seines Sturzes. Und die Ebenholzuhr hauchte mit dem letzten der Fröhlichen ihr Leben aus. Und die Flammen der Dreifüße, sie erloschen. Und mit Finsternis und Verfall herrschte unbegrenzt über alles der rote Tod.
Das war die aktuelle Lieferung des Kulturkuriers. Bergisch-Gladbachs Kultur lebt, auch in Zeiten von Corona. Wenn Sie etwas beisteuern möchten oder einen Wunsch haben, schreiben Sie uns an redaktion@in-gl.de. Bleiben Sie gesund und neugierig.